Der Podcast der HNO-Klinik des Universitätsklinikums des Saarlandes. Meine verehrten Zuhörer, ich darf Sie heute ganz recht herzlich zur ersten Folge unseres neuen Podcasts der Hals-Nasen-Ohren-Klinik hier am UKS begrüßen. Mein Name ist Philipp Kulas, ich bin Oberarzt hier an der Klinik und heute bei mir im Studio ist mein Kollege der Lukas Pillon.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir würden Ihnen gerne in der heutigen und auch in den folgenden Episoden unseres Podcastes einen kleinen Überblick über Krankheitsbilder und deren Therapie aus dem Bereich der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde geben. Anfangen möchten wir heute mit einem Symptom, das uns als Hals-Nasen-Ohrenärzten von vielen Patienten geschildert wird, die sogenannte Nasenatmungsbehinderung. Lukas, erzähl uns doch mal kurz, was bedeutet Nasenatmungsbehinderung?
Nasenatmungsbehinderung ist ja zunächst einmal ein Symptom, sprich also das Gefühl, schlechter Luft durch die Nase zu bekommen.
Leiden denn viele Menschen an diesem Symptom? Und kannst du uns vielleicht auch ein bisschen was über die Ursachen erzählen?
Die Nasenatmungsbehinderung ist ein Symptom, mit dem sich sehr viele Menschen beim Arzt vorstellen. Wir müssen dabei die akuten von den chronischen Beschwerden unterscheiden. Die akute Nasenatmungsbehinderung kennen die meisten wohl von der banalen Erkältung, dann wenn die Nase läuft, wenn man andauernd am Schniefen ist oder eben nichts mehr durch die Nase durchgeht. Demgegenüber stehen die chronischen Beschwerden, die zumeist anatomische Gegebenheiten oder Veränderungen als Ursache haben.
Was sind das denn genau für anatomische Veränderungen?
Häufig sind das Schiefstellungen oder Verkrümmungen der Nasenscheidewand, die sogenannte Septumdeviation. Eine weitere Ursache ist die Vergrößerung der unteren Nasenmuscheln, die sogenannte Nasenmuschelhyperplasie. Hierbei kommt es meist als Reaktion auf einen Reiz zu einer Vermehrung des Gewebes dieser Nasenmuscheln und damit natürlich auch zu weniger Platz in der Nase. Durch diese beiden Veränderungen kann die Luft nicht mehr ungehindert durch die Nase in den Rachen strömen und es entsteht eben das Gefühl, schlechter Luft durch die Nase zu bekommen.
Und wie bekommt man eine solche Verkrümmung der Nasenscheidewand?
Entweder ist das Ganze angeboren, also von Geburt an, oder es hat sich im Laufe des Lebens entwickelt, zum Beispiel durch einen Sportunfall, bei dem die Nase mal gebrochen war. So kann es aber beispielsweise auch durch eine ungünstige Lage im Mutterleib mit Druck auf die sich noch entwickelnde Nase zu einer solchen Schiefstellung kommen.
Jetzt hast du ja schon kurz den Begriff der Nasenmuscheln angesprochen. Erzähl uns doch mal bitte, was man darunter versteht, weil ich glaube, mit den kleinen Tierchen, die wir aus dem Meer kennen, hat das ja wenig zu tun.
Ja, der Mensch besitzt drei solcher Nasenmuscheln auf jeder Seite der Nase. Im Inneren haben sie einen knöchernen Kern und sind von Schleimhaut überzogen. In ihrer Funktion kann man sie so ein bisschen vergleichen mit Luftleitblechen, wie man sie auch vom Auto kennt. Und diese Nasenmuscheln sind dafür verantwortlich, die Luft zum einen in den Rachen zu leiten, aber eben auch an den Riechfasern innerhalb der Nase vorbei, was uns in letzter Konsequenz das Riechen ermöglicht. Wenn jetzt die Nasenmuscheln deutlich vergrößert sind, hat das für den Patienten in der Regel zwei Konsequenzen. Zum einen hat er eben das Gefühl, schlechter Luft durch die Nase zu bekommen und auf der anderen Seite riecht er schlechter bis gar nichts. Außerdem wird die Luft, wenn sie durch die Nase strömt, auch zusätzlich noch angewärmt und angefeuchtet, wodurch außerdem auch die Bronchien geschont werden.
Jetzt kennen wir ja alle diese Situation, wenn nichts mehr durch die Nase durchgeht und greifen dann in den meisten Fällen zu einem kleinen Helferlein, dem Nasenspray. Ein Hub links, ein Hub rechts und nach ein paar Minuten ist ja die Nase wieder frei. Was hältst du denn als Hals-Nasen-Ohrenarzt von Nasenspray?
Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich am ehesten auf das rasch abschwellende Nasenspray hin mit dem Wirkstoff Xylometazolin, was man auch so frei verkäuflich in der Apotheke erwerben kann. Das ist ein Nasenspray, was viele Patientinnen und Patienten häufig im Rahmen von Infekten der oberen Atemwege, wenn die Nase verstopft ist, benutzen, weil es einfach rasch zu einer Linderung der Symptome und zu einer verbesserten Nasenatmung führt. Ab und zu ist es okay und das hat auch seine Berechtigung. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zur Gewohnheit, wenn nicht sogar zur Sucht wird. Wir haben sehr viele Patientinnen und Patienten, die uns schildern, ohne Nasenspray nicht mehr schlafen zu können, weil sie sogar das Gefühl hätten, zu ersticken. Wenn der Gebrauch von abschwellendem Nasenspray solche Ausmaße angenommen hat, sprechen wir vom sogenannten Privinismus. Und diese Abhängigkeit kann weitreichende Konsequenzen für die Nase haben. Diese Nasensprays wirken ja dadurch, dass sich die Blutgefäße der Nasenschleimhaut zusammenziehen und sie nicht mehr so stark durchblutet wird. Es kommt zu einem Abschwellen der Nasenschleimhaut und zu einer verbesserten Luftpassage durch die Nase und somit zu einer verbesserten Nasenatmung für den Patienten. Lässt dieser Effekt jedoch nach einiger Zeit wieder nach, so ist ein erneuter Sprühstoß notwendig, um diesen für den Patienten positiven Effekt wieder herbeizuführen. Wenn man das einmal im Rahmen eines Infekts der oberen Atemwege oder eines Schnupfens macht, kann sich die Schleimhaut normalerweise auch recht schnell wieder erholen. Wird die Blutzufuhr jedoch immer und immer wieder gedrosselt, so kann es nicht nur zu diesem Teufelskreis mit dieser Abhängigkeit von dem Nasenspray führen, sondern sogar zu einem Absterben der Nasenschleimhaut mit der sogenannten Stinknase führen, nämlich dann, wenn sich unter diesen trockenen Krusten, unter diesen Belägen in der Nase Bakterien ansammeln, die dann für einen sehr unangenehmen, vor allem für das Umfeld des Patienten unangenehmen Geruch sorgen können. Aus diesem Grund empfehlen wir als HNO-Ärzte nur den kurzzeitigen Gebrauch eines solchen Nasensprays, so zwischen 3 und 5 Tagen. Alles, was darüber hinausgeht, sollte unbedingt mit dem HNO oder Hausarzt besprochen werden.
Stinknase, das klingt ja jetzt nicht so angenehm für alle Beteiligten. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das Nasenspray an sich immer nur eine kurzzeitige Lösung. Wenn jetzt die Patienten aber über einen langen Zeitraum eben ihre Probleme haben, ist das ja keine Option. Das heißt, man kommt wahrscheinlich irgendwann in die Situation, dass man doch die Nase operieren muss. Und wenn das jetzt zur Debatte steht, ist es denn dann grundsätzlich möglich, diese beiden angesprochenen Operationen, das heißt die Verkleinerung der Nasenmuscheln und die Korrektur des Nasenseptums zusammen, das heißt in einer Operation durchzuführen, oder geht das nicht?
Ja, wenn eine entsprechende Veränderung an beiden Organen vorliegt, das heißt also sowohl die Nasenmuscheln zu groß sind, als auch die Nasenscheidewand zu krumm, kann man beides im Rahmen eines Eingriffs kombiniert korrigieren. Wenn natürlich nur eine Veränderung vorliegt, wird in der Regel auch nur diese behoben. Bei Jugendlichen beispielsweise versucht man so lange wie möglich auf die Korrektur der Nasenscheidewand zu verzichten und geht zumeist nur die Nasenmuscheln an. Ziel ist es jedoch immer, Platz zu schaffen, damit die Luft wieder ungehindert in den Rachen und damit in die Lunge strömen kann.
Wenn man jetzt die Nasenscheidewand korrigieren muss, wie kann ich mir das vorstellen? Wird da die Struktur rausgeschnitten oder was passiert da?
Es hängt natürlich immer davon ab, wie verkrümmt die Nasenscheidewand ist. Grundsätzlich ist es wirklich so, dass die Bestandteile, die schief sind, entfernt werden. Die Nasenscheidewand besteht ja aus Knorpel und aus Knochen. Die Knorpel kann man begradigen und wieder einsetzen. Wenn dann die schiefen Anteile entfernt und wieder eingesetzt wurden, wird die Nasenscheidewand mit Schienen gestützt, sodass der Knorpel in seiner begradigten Position gehalten wird und wieder anwachsen kann. Vergleichen kann man das mit einem Gips am Bein. Auch dieser Gips sorgt ja dafür, dass die Wunden und damit der Knochen in seiner Position gehalten wird und somit auch wieder richtig zusammenwachsen kann. Und nichts anderes machen auch diese Schienen.
Oh je, das klingt ja jetzt nicht so angenehm. Wenn die Patienten schlafen, bekommen sie ja vom Einlegen dieser Schienen nichts mit. Aber wie kommen die dann wieder raus, wenn sie wach sind? Die Nasenlöcher sind ja doch ziemlich klein. Tut das dann nicht weh, wenn die entfernt werden?
Nein, wirklich weh tut's nicht. Zumindest traut sich das keiner zu sagen. Nein, Spaß beiseite, diese Schienen sind aus einem sehr glatten und auch weichen Material. Somit lassen sie sich eigentlich sehr gut und problemlos entfernen und von den meisten Patienten wird die Entfernung lediglich als unangenehm beschrieben.
Und wie sieht das mit Tamponaden aus? Viele Patienten kennen ja die unterschiedlichsten Horror-Stories aus dem Bekanntenkreis, wo dann erzählt wird, ja, die ziehen dir mit den Tamponaden das Gehirn aus dem Kopf. Müssen denn nach einer solchen Operation Tamponaden eingelegt werden und ist das dann wirklich so unangenehm, wie jeder denkt?
Nein, also diese Horrorgeschichten kann ich so nicht bestätigen. Heute sind die Tamponaden beschichtet und verkleben daher auch nicht mehr so sehr. Wie gesagt, die Entfernung ist lediglich etwas unangenehm, aber nicht schmerzhaft. Ob Tamponaden aber überhaupt eingelegt werden, hängt auch vom Verlauf der Operation ab und in vielen Fällen können wir sogar darauf verzichten.
Wenn ihr das Ganze jetzt operiert habt, wie lange muss der Patient dann am Ende in der Klinik bleiben?
Im Schnitt sind das etwa 5 Tage, in denen der Patient sozusagen Vollpension bei uns gebucht hat. In dieser Zeit muss die Nase gepflegt werden, Krusten müssen entfernt werden und es muss kontrolliert werden, dass kein Bluterguss entsteht. In dieser Zeit werden dann auch die Tamponaden und Schienen entfernt.
Wenn der Patient dann entlassen wird, also ihr habt die Schienen entfernt, ihr habt die Tamponaden entfernt, es geht ihm soweit gut, gibt es da noch was, worauf er zu Hause achten muss oder gibt es auch Sachen, oder Dinge, die er nicht machen darf?
Bis zu 3 Wochen nach der Operation sollte man sich schonen. das heißt kein Sport, hier vor allem auch kein Kontaktsport, bei dem Gefahr besteht, eins auf die Nase zu bekommen, nicht heiß duschen oder baden. Außerdem muss die Nase auch noch gepflegt werden, wenn der Patient uns verlassen hat. Das heißt, sie sollte beispielsweise mit Salbe feucht gehalten werden und regelmäßig gespült werden und ab und zu sollte auch ein HNO-Arzt draufschauen. Ganz schlecht wäre es, die Nase zu schneuzen, da hierdurch die Wunden wieder aufgerissen werden können und es zu Blutungen kommen kann. Wir sind ohnehin viel mehr Nasenhochzieher als Nasenschneuzer, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich ein bisschen verpönt ist. Daher empfehlen wir den Patienten ausdrücklich, die Nase nicht zu schneuzen. Bei uns darf also jeder Patient gerne selbstbewusst die Nase hochziehen.
Ja, lieber Lukas, dann danke ich dir schon mal für deine Ausführungen. Und für Sie, sehr geehrte Zuhörer, hoffe ich, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in diese Erkrankung bzw. die Erkrankung der Nasenatmungsbehinderung geben konnten und vielleicht die ein oder andere Frage auch schon beantworten konnten. Als kleine Take-Home-Message für Sie: Sollten Sie an einer solchen Nasenatmungsbehinderung leiden, dann verwenden Sie bitte nicht unkontrolliert über einen längeren Zeitraum ein abschwellendes Nasenspray. Auch wenn es Ihnen eine kurzfristige Linderung der Beschwerden bringt, werden Sie langfristig unter dem Strich mehr Probleme haben, die dann auch schwerer in den Griff zu bekommen sind. Die weitaus bessere Alternative wäre, wenn Sie diese Symptome über einen Zeitraum von mehr als 4 bis 5 Wochen verspüren, dass Sie sich eben an den Hals-Nasen-Ohrenarzt Ihres Vertrauens wenden. Dieser wird sich dann des Problems annehmen und mit Ihnen zusammen die richtige Therapie erarbeiten und Sie dann eventuell auch hier bei uns in der Klinik vorstellen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Zuhören und hoffe, dass wir Sie auch in einer der kommenden Folgen unseres Podcastes begrüßen dürfen. Alles Gute und bleiben Sie gesund!